Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Ramzi Kilani. Ramzi Kilani ist Masterstudent in Siegen und aktiv in SDS, Sozialistischer Demokratischer Studierendenverband, seitdem sein Vater, seine 5 Halbgeschwister und ihre Mutter 2014 von der israelischen Armee in Gazastreifen getötet worden sind. Äußert er sich in Deutschland öffentlich zu Palästina-Solidarität. Willkommen Ramzi und danke, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung, bin gerne hier.
Normalerweise würden wir unser Gespräch damit beginnen, über deine Gründe zu sprechen, sich für Palästina zu engagieren. Aber mit deinem Hintergrund und der schockierenden Ermordung deiner Familienmitglieder durch das israelische Militär im Jahr 2014 in Gaza, denke ich, dass wir damit zuerst beginnen sollten. Kannst du uns ein wenig mehr darüber erzählen, was passiert ist und wie hast du zum ersten Mal erfahren, was passiert ist?
Naja, genau. Also mein palästinensischer Hintergrund war mir natürlich seit meiner frühesten Kindheit bewusst. Aber wenn man eben palästinensischen Hintergrund hat, ist es was anderes als bei vielen anderen Migrationshintergründen, würde ich sagen, weil man nicht die Chance hat, so oft irgendwie in das Land oder die Heimat der Familie zu fliegen. Mein Vater ist eben Palästinenser aus dem Gazastreifen und wir waren in meiner Kindheit zweimal dort. Wirklich nicht oft und auch so, dass ich nicht so den super starken Bezug dazu hatte. Politisch hat es mich immer mehr interessiert, vor allem in der Jugend. Aber ich hatte immer Angst, mich dazu zu äußern, weil das, was so im Umfeld, in der Gesellschaft erzählt wurde zu dem Konflikt, sich meistens auch extrem gebissen hat mit dem, was ich so gehört habe von meiner Familie aus Palästina, was ich so mitbekommen habe oder auch die Erzählungen von dem, was so an den Checkpoints und Grenzposten passiert ist mit uns, als wir dort waren. Ja. Ich hatte Angst, da irgendwie auf Konfrontationen zu stoßen. Es war dann aber eben mit den Gaza-Kriegen und vor allem 2014, dass es mir immer schwieriger fiel, irgendwie gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Und vor allem 2014 ging es, glaube ich, allen so, dass es sich recht anders nochmal angefühlt hat, was die Tötung von Zivilistinnen anging. Und dass viele gebannt eben vor den Fernsehern hockten hier, wenn man palästinensischen Hintergrund hatte. Und mein Vater war eben nach der Scheidung meiner Eltern wieder zurück in den Gazastreifen gegangen, 2002. Mhm. Und wieder zurück in seine Heimatstadt Bitlahir gezogen und hatte dort auch neu geheiratet. Wir hatten immer mal wieder Kontakt über Brief und Telefon. Und während des Krieges hatte ich natürlich Angst um ihn und um die Familie. Und wir haben noch am 20. Juli, also am Tag vor der Tötung der Familie, telefonisch Kontakt gehabt. Und sie waren dann eben schon dreimal quasi umgezogen und geflohen vor den Bomben. Erst von Bitlahir nach Shojaiya und dann eben im Endeffekt nach Gazastadt und dort in ein Gebäude, was sicher zu sein schien, in der Nähe vom As-Salam-Turm, wo auch normalerweise dort relativ viele internationale Journalistinnen, Korrespondentinnen und Co. untergebracht werden. Ja. Ja, dem war aber nicht so. Und am 21. Juli wurde die Familie eben durch einen Bombenanschlag getötet. Und ich habe am nächsten Tag davon erfahren, als ich gerade zur Arbeit fahren wollte, standen auf einmal meine Schwester und meine Mutter vor mir und sind mit dem Auto zu mir gefahren, weil ich alleine gewohnt habe schon in der Zeit.
Ja.
Genau, und haben mir davon erzählt, meine Schwester wurde morgens kontaktiert über Facebook, Social Media, von einem Bekannten von meinem Vater aus Gaza, der ihr eben genau gesagt hat, eben auf Arabisch geschrieben hat, dass er und die Familie umgekommen seien bei dem Angriff. Sie war sich dann nicht sicher und sind dann zu mir gefahren und dann haben wir meinen Cousin angerufen und er hat es uns dann bestätigt. Ja, und dann ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen für mich und für uns.
Ja klar, israelische Angriff im Juli und auch im August 2014 war eine Reihe von Massakern. Es gab im 17. Juli ein israelisches Bombardement, wo ein paar Kinder ermordet wurden. Dann im 16. Juli wieder die sehr berühmte Bombardement von vier Jungen, die Fußball gespielt haben am Strand von einer israelischen Drohne. Und obwohl diese Massaker wurden schon berichtet, das war sogar auf Zeitungen, die israelische Armee dachte, dass sie keine Konsequenzen trägen, wenn sie weiter angriffen. Und du sagst, deine Familie wurde getötet 5 Tage später. Also das war schon sehr bewusst, dass die israelische Armee die nicht proportional Gewalt benutzt hat gegen wehrlos Zivilistinnen. Das kann ich dann sofort verstehen. Es geht um, wie wichtig ist Solidarität in dieser Geschichte, weil natürlich das einzige Weg, die israelische Armee zu stoppen, wäre, wenn die israelischen Soldaten wissen genau, dass die Welt schaut nach und es Konsequenzen gibt. Also jetzt gibt ein Beginn von Anklage bei der Internationalen Strafgerichtshof. Und das konnte sein, dass die israelischen Soldaten früher oder später vor Gericht gebracht würden und verurteilt werden. Aber das ist nur möglich, natürlich, wenn Gruppen auch hier in Deutschland etwas davon machen und diese Information verbreiten.
Da liegt genau so ein bisschen der Hase im Pfeffer, oder? Also da ist das Problem hier in Deutschland, dass die Solidarität eben weitgehend ausbleibt. Und die Erfahrung habe ich an dem Punkt selbst eben auch machen müssen. Kurz nachdem eben diese Info bekannt wurde und ich das auch publik gemacht habe online, bekam ich Nachrichten also von Rechten teilweise, aber eben auch von Leuten, die sich als links bezeichnet haben, die mir dann Israel-Flaggen schickten oder AfD-Abgeordnete, die eben behauptet haben, die Geschichte wäre gelogen und diese toten ZivilistInnen, das wären ja auch gar keine Deutschen, nur weil sie eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Das sähe man doch, solche Sachen, ne? Also die Reaktion war eigentlich eher noch mehr Aggression, teilweise auch Häme gegen die Opfer und uns Hinterbliebenen in Deutschland. Das war die erste Reaktion eigentlich, die ich bekommen habe.
Ja, ich glaube, dass solche Reaktionen stammen nicht nur aus einem pro-israelischen Fanatismus und Rechtsextremismus, sondern auch aus Scham. Also die Menschen, die ihr ganzes Leben sagen, wir sind pro-Israel, wir lieben Israel, aber dann, sie wissen natürlich, das ist keine Lüge, dass diese Menschen würden tatsächlich getötet und dass sie dagegen nicht gemacht haben. Ja, aber jetzt möchte ich sagen, also du konntest natürlich in sehr viele verschiedene Formen von Organisationen teilnehmen. Also es gibt auch viele Leute, viele Palästinenserinnen, die schockiert sind von israelischer Gewalt und sagen, dann möchten wir Mitglieder in Gruppen wie Hamas oder Islamische Dschihad, wir kämpfen dagegen. Aber es gibt auch die linke Gruppe. Und du hast nicht nur für Palästina spricht entschieden, sondern auch für SDS. Also das ist jetzt meine nächste Frage. Was hat Sozialismus mit der Befreiungskampf von Palästina zu tun?
Ja, also ich habe mich seit meiner Jugendphase eigentlich immer eher so bauchlinks orientiert. Bei mir kam das vor allem eben aus einer antifaschistischen Grundhaltung, also dass ich was gegen Nazis in meiner Stadt unternehmen wollte, weil ich mich auch bedroht gefühlt habe von denen. Aber es war jetzt nicht so großartig viel Theorie hinter. Mein Vater war Marxist und links, aber wir haben da nie groß politisch drüber geredet, ne? Also ich war ja 11 Jahre alt, auch als er zurück in den Gazastreifen gegangen ist. Aber ich hatte da nie so Bezug zu und politische Diskussionen waren eigentlich eh immer relativ selten, weil man auch gemerkt hat oft, dass das eher so bedrückend war, wenn man über die Fragen in Palästina und Co. geredet hat. Also war meistens eher so ein stilles Schweigen über diese Fragen. Aber ich wollte es dann eben natürlich umso mehr wissen. Ich wollte mich mit der Geschichte auseinandersetzen und ich habe eben mich mit verschiedenen Geschichtsschreibungen Strömungen etc. auseinandergesetzt in der Frage zu Israel-Palästina. Und ich fand die linke Geschichtsschreibung und die sozialistische einfach am überzeugendsten. Und ich fand auch die Erklärung am überzeugendsten. Und insbesondere eben von einer bestimmten Tendenz der internationalen Sozialisten, einer Tradition, die auch mitgeprägt wurde von Teilen in Palästina aktiver Linker und Sozialisten, unter anderem eben Yigal Gluckstein, der sich dann später unter dem Pseudonym Tony Cliff eher einen Namen machte, und Jabra Nicola, der auch Einfluss auf die Analysen der revolutionären Organisation Mats Penn hatte. Und ich fand ihre Texte sehr, sehr gut, einfach zu der Frage. Und es hat mir vieles irgendwie verdeutlicht und in der Tiefe erklärt, dass ich irgendwie auch mit dem decken konnte, was ich aus Erfahrungen oder aus Geschichten von der Situation dort vor Ort wusste, was sich dann auch nochmal vertieft hatte, eben als ich 2016 ja an zwei verschiedenen Reisen nochmal teilgenommen habe nach Palästina, allerdings nur ins Westjordanland und in Israel. Aber das war einfach, genau, diese Analysen waren einfach deckungsgleich mit dem, was ich so erfahren und gehört hatte über die Situation, und geschichtlich war es einfach für mich am schlüssigsten. Es hat irgendwie die ganzen Fragen, die ich hatte, auf eine Art beantwortet, die relativ ohne Widersprüche blieb oder ohne weitere offene Fragen zu provozieren. Und das war irgendwie was ich bis dahin noch nicht so erlebt hatte. Und dann habe ich mich eben tiefergehend generell mit Sozialismus, Marxismus und so weiter beschäftigt und ja, halt für mich erkannt, dass diese Analysemethoden wie historischer Materialismus, Dialektik und so weiter mir irgendwie gute Instrumente geben, um die Welt um mich herum besser zu verstehen und warum sie so gewachsen ist, aber auch, wie wir sie verändern können. Und das war natürlich für mich auch ein ganz wichtiges Element, dass ich eben dazu kommen konnte, dass die Situation besser wird, dass sich was verändert, dass wir rauskommen aus dieser Situation, wo unzählige palästinensische Familien Ähnliches durchmachen müssen wie unsere Familie.
Ja.
Und genau, das hat mich einfach überzeugt.
Du erwähnst die Gruppe Mats Penn. Ich glaube, vielleicht nicht alle kennen diese Gruppe. Das Wort auf Hebräisch bedeutet Kompass. Das war eine Gruppe, die 1965 gegründet wurde, vor dem 67 Krieg, von jüdischen Israelis und PalästinenserInnen zusammen. Eine marxistische Gruppe, die stark oppositionell und kritisch war, obwohl nicht sehr groß, aber mit sehr viel Einfluss auf der israelische Gesellschaft bis heute, finde ich. Und das ist sehr interessant, dass du diese Gruppe erwähnst. Aber natürlich, das ist ein Teil von einer großen Tradition von linke Leute, marxistische Leute, kommunistische Leute gegen Ausbeutung, gegen Krieg, gegen Imperialismus. Wenn man sich in der Linke so positioniert und sagt, ich kämpfe für Sozialismus, also siehst du die israelische Besatzung und die israelische Apartheid als eine Form von Kapitalismus oder als Imperialismus oder sogar als Faschismus, weil du gesagt hast, die Wurzeln auch in der antifaschistischen Bewegung sind?
Ja, okay, genau. Das sind mehrere Fragen, wo ich, glaube ich, ein bisschen gucken muss, dass ich da an die Wurzel gehe. Also die Frage von Imperialismus ist eine Frage, die sich nicht außerhalb des kapitalistischen Systems in der Form, wie wir Imperialismus heute erleben, erklären lässt. Ich denke, Israel selbst oder Israels Handlungen selbst sind im Endeffekt der verlängerte Arm von einem größeren Block imperialistischer Staaten, der Israel auch relativ bedingungslos unterstützt, subventioniert und verteidigt, sollte es dazu kommen. Mhm. Der größte Subventionierer und Finanzier sind die USA aktuell und der US-Imperialismus, der dadurch eben seine Interessen in der Region auf jeden Fall gesichert sieht. Aber es ist eben nicht der einzige auf der Welt heute. Und ich glaube, das ist halt oft so ein sehr verkürztes Bild, was sogar antiimperialistisch Gesinnte so ein bisschen oft abgeben. Also es gibt auch andere Imperialisten.
Also auch die Deutsche.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja.
Zum Beispiel der deutsche Imperialismus, der da auch sein Interesse natürlich hat. Und wie Israel da jetzt reinspielt, also vielleicht könnte man von so einem regionalen oder Semi-Imperialismus sprechen, aber es ist definitiv nicht dasselbe, was eben aus der kapitalistischen Produktionsweise entsteht, dass eben die ganze Welt quasi im Bestfall dominiert werden muss, um eben weitere Profite zu erwirtschaften. Ich glaube, genau, Israel hat eine Menge auf jeden Fall mit Siedlerkolonialismus zu tun, aber ist eben der Zionismus und verschiedene Strömungen des Zionismus, um genauer zu sein, waren eben ein Siedlerkolonialismus, der kein eigenes Mutterland hatte historisch, anders als jetzt beispielsweise französischer Kolonialismus oder das British Empire zum Beispiel, und war daher angewiesen auf ein anderes Mutterland und einen anderen Imperialismus, der eben dabei unterstützt. Und ich glaube, das sieht man historisch eben an der Beziehung zum Osmanischen Reich, zur britischen Macht dann, oder eben auch vor allem zu den USA nach der Staatsgründung spätestens und auch mit eigentlich schon. Zur Frage von Faschismus. Also ich glaube, dass es in Israel auf jeden Fall faschistische Gruppen gibt. Aber ich glaube nicht, dass Israel selbst es aktuell auch nötig hätte, diese faschistischen Gruppen das Ruder übernehmen zu lassen. Also ich glaube, Gruppen, keine Ahnung, wie Lehava oder die Kahanisten, dass die durchaus als faschistisch zu analysieren sind. Aber ich glaube, genau, der israelische Staat als kolonialer Staat, der von einem relativ geschlossenen imperialistischen Block eben subventioniert wird und der damit auch eben Wirtschaftskrisen relativ einfach auffangen kann, ohne dass so eine Krise entsteht, die für gewöhnlich dann eine faschistische Kraft nutzen kann, um da eben einen faschistischen Staat aufzubauen, das lindert diese ganze Situation ein bisschen. Aber das heißt eben nicht, dass nicht auch der israelische Staat jetzt so schon sehr, sehr übel sein kann und inhumane Handlungen durchführen kann, die Militärbesatzung aufrecht erhält, etc. Also ich glaube, der Faschismusbegriff wird leider auch so ein bisschen inflationär oft benutzt.
Ja.
Ich würde jetzt Israel zum derzeitigen Punkt nicht als faschistisch bezeichnen.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, was die Leute auf der Straße schreien, also die Parole in einer Demonstration. Mhm. Ich habe selber in vielen Demonstrationen geschrien mit meinen Freunden, wir lassen das Faschismus nicht passen. Also das ist eine globale Parole. Auch wenn wir nicht wirklich geglaubt haben, dass die israelische Regierung vergleichbar mit Mussolini in Italien oder Hitler in Deutschland.
Richtig. Also ich glaube aber trotzdem, dass man den Menschen dort das definitiv nicht absprechen sollte. Ne? Also wenn man eben unter so einem Regime leidet, vor allem auch als palästinensische Person im Westjordanland oder so, dann fühlt sich, sage ich mal, der Stiefel auf deinem Kopf nicht dadurch besser an, dass die Menschen an der Macht behaupten, Demokraten zu sein und keine Faschisten. Also für die palästinensische Bevölkerung unter Militärbesatzung fühlt sich das alles totalitär und autoritär genug an, in jedem Fall. Ne? Deswegen, ich glaube, eine Klarheit der Analyse politisch und historisch und der Begrifflichkeiten ist das eine. Aber ich finde es trotzdem auch immer falsch, den Menschen da ihre emotionale, persönliche Perspektive und Erfahrung mit der Gewalt vor Ort zu nehmen. Ja, also ich finde das schon verständlich.
Ja, absolut.
للمجد الذي كان فلسطيني فلسطيني أنا سوري فلسطيني فلسطيني أنا سوري
Es gibt die Leute, die von fernab dazu gucken, in Deutschland zum Beispiel. Und es gibt in Deutschland ein Phänomen, die in kein anderes Land gibt. Menschen, die sich als Linke bezeichnen und gleichzeitig pro-israelisch sind und die sogenannte Antideutsche. Mhm. Es gibt auf kein Land solch eine Gruppe, außer dem von Deutschland. Du hast diese Gruppe erwähnt, wenn du sagtest, dass nach der Ermordung deiner Familie hattest du nicht nur beleidigende Botschaften aus rechten Leuten, sondern auch aus linken Leuten. Und findest du, dass diese Gruppe, diese sogenannte Antideutsche, eine große, einflussreiche Gruppe in Deutschland oder in der deutschen Linke ist?
Auch da muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen. Also es ist auf jeden Fall eine extrem problematische Gruppe, die auf jeden Fall auch Entwicklung in der deutschen Linken extrem hemmt und internationale Verknüpfungen und auch eine theoretische Einordnung und Weiterbildung. Aber ich glaube, dass die Macht dieser Gruppe selbst oder dieser Strömung, es ist ja keine organisierte Gruppe an sich, sondern es ist eine Tendenz mit vielen verschiedenen Schattierungen, würde ich sagen, dass die vor allem dadurch so effektiv handeln kann, weil sie eben den deutschen Staat, die deutsche Regierung, die deutsche Hegemonie in dieser Frage auf ihrer Seite hat, wo der deutsche Staat eben vor allem von einer Staatsräson ausgeht, die Israel eben als sehr, sehr wichtig auch für einen neuen deutschen Imperialismus und Nationalismus auch einschätzt. Und da solche Tendenzen eben so stark sind in der gesamten deutschen Gesellschaft eigentlich und von oben aufgepfropft werden, sind im Endeffekt diese Strömung innerhalb der Linken, das ist einfach der einfache Weg, einzuknicken vor einer herrschenden Ideologie in Deutschland, die das eben besagt. Und sie kann sich dann eben auch darauf verlassen, dass wenn sie gegen andere linke Strömungen, die eben eine pro-palästinensische, antirassistische, antikolonialistische, antiimperialistische Haltung natürlich haben, ne, als Linke, dass sie sich verbünden kann mit den Institutionen, die tatsächliche Macht auch haben. Dass sie sich darauf verlassen kann, dass wenn da mal irgendwie ein Internetportal irgendwas postet, gegen Migrantifa in Hessen zum Beispiel, dass ein CDU-Bürgermeister wie Uwe Becker das sofort aufnimmt und über seine Kontakte innerhalb der deutsch-israelischen Gesellschaft und so weiter, der Dick eben das weiterträgt und da intensiv eben städtische Finanzen und Räume mobil machen kann, um gegen diese Gruppen vorzugehen. Und ich würde sagen, das ist eher so diese indirekte Stärke und diese indirekte Macht und der Einfluss, der von dieser Gruppe ausgeht. Und das Schlimmste daran ist auf jeden Fall, dass sie den Diskurs einschüchtern, dass sie auch Leute, die eigentlich vom Bauchgefühl her sagen, also der israelische Staat ist nicht dieses demokratische Paradies, das die versuchen darzustellen oder das uns allgemein hin in Deutschland versprochen wird sozusagen, sondern dass es da durchaus Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Menschenrechtsverletzungen gegen die palästinensische Bevölkerung und eine ziemlich heftige Unterdrückungssituation gibt, die auch sehr offensichtlich für die Leute ist. Aber dass sie sich nicht trauen, darüber zu reden, dass sie sich nicht trauen, dazu zu forschen, sich darüber auszutauschen, palästinensische Stimmen und auch jüdische antizionistische Stimmen einzuladen, um über dieses Thema überhaupt zu sprechen, weil sie Angst haben vor dieser Reaktion und vor diesem Backlash oder weil sie eben behaupten, ja, das würde dann die deutsche Linke spalten, als wäre das nicht schon längst der Fall. Ja. Und der größte Teil der Abgespaltenen und der Marginalisierten sind vor allem migrantische, von Rassismus betroffene Linke, internationale, die hier in Deutschland aktiv sind und die natürlich eben, wie du schon sagtest, wie der Rest der Welt, vielleicht mit Ausnahme von Österreich, wenn wir aufs deutschsprachige Gebiet noch gucken, aber in Österreich, genau, ist die antideutsche Strömung auch sehr viel kleiner und weniger einflussreich. Und wenn die eben aus diesen Verhältnissen kommen. Natürlich haben die da eine ganz andere Analyse und oft auch mehr Verständnis für die Entwicklung vor Ort und mehr Einsicht, weil ich glaube, dass diese antideutsche Strömung, wenn es drauf ankommt und man wirklich mal über die konkreten Tatsachen vor Ort spricht und nicht über abstrakte Antisemitismusvorwürfe, weil man über die Situation vor Ort spricht, dass sie sehr, sehr wenig Ahnung eigentlich haben, dass sie sehr, sehr wenig Zahlen, Fakten etc. überhaupt heranführen können und dass sie über das ganze System dort eigentlich nichts wissen. Aber das ist eben auch nicht das Problem, dass es nur um eine falsche Analyse geht, weil es eben diesen Druck durch die herrschende deutsche Hegemonie gibt und dass es im Endeffekt auch eine Anpassung an die herrschenden Verhältnisse so ein bisschen bietet. Und das ist auch schon bezeichnend, dass es oft eher so die reformistischen Strömungen in der deutschen Linken sind, die auch mitregieren wollen, die dann auch andere Positionen aufweichen, die quasi die Palästina-Frage dann eigentlich als erstes Bauernopfer sozusagen hinwerfen, um regierungsfähig, um annehmbar zu sein für Parteien wie CDU, SPD, FDP und so weiter.
Man kann sagen, Sie haben das ironischerweise die Palästina-Frage als eine sehr wichtige innere politische Frage gemacht. Und was Menschen in der linken Szene in Deutschland, wie zum Beispiel Gregor Gysi, oft sagen, lassen wir diese Palästina-Frage zur Seite, das ist nicht unser Hauptthema. Aber durch ihre Zensur von kritischen Stimmen innerhalb der linken Bewegung, sie machen das die entscheidende und trennende Frage zwischen die progressive Linke und die, was kann ich diese Linke nennen? Antiprogressive, regressive?
Prokolonialistische Linke.
Prokolonialistische Linke.
Ich weiß es nicht. Nee, ja, absolut. Ich glaube, das ist halt auch immer dann so ein Trugschluss, den manche haben, wenn man eben sagt, ja, aber warum nimmt dieses Thema so viel Raum ein in Deutschland und in der Diskussion der deutschen Linken? Hat das nicht vielleicht doch was mit Antisemitismus zu tun, dass so viel über Israel gesprochen wird? Es hat sehr viel auf jeden Fall mit deutscher Identität und Geschichte zu tun. Aber das, was du sagst, ist eigentlich so der Knackpunkt, weil die antiimperialistische Linke, die setzt sich mit ganz, ganz vielen Fragen auf der Welt auseinander. Jetzt ob in Südamerika oder andere imperialistische Fragen, Türkei, Kurdistan und auch mit den USA innergesellschaftlich, mit Europa, mit der Frage von Geflüchteten in Griechenland an den Außengrenzen und vielen anderen Hotspots, auch mit China, mit Asien, mit Afrika und auch dem deutschen Imperialismus und deutschen Auslandseinsätzen in Mali und anderswo. Nicht wahr? Also es würde nicht nur so dominant um diese Frage gehen, wenn nicht die Meinungsfreiheit und das Reden über diese Frage so zensiert würde und so bekämpft würde innerhalb der Linken, weil es eben auch jetzt so zu einer Art Lackmustest geworden ist, wer überhaupt noch wirklich gesellschaftliche Veränderungen anstrebt oder wer eben einknickt, resigniert, sich bückt und kapituliert vor dieser Frage. Und ich glaube, dass das insofern, genau wie du sagst, eben von außen und von den objektiven Bedingungen für die deutsche Linke und auch eben die antiimperialistische progressive Linke zu so einer wichtigen und für manche ja fast schon identitätsstiftenden Frage geworden ist. Und damit meine ich eben nicht nur ja jetzt Leute wie dich oder mich, die da auch Bezüge zu der Region haben, sondern eben in diesem Kontext, weil es so ein bisschen zur Gretchenfrage in der deutschen Linken geworden ist.
Es gibt der berühmte Brief aus die linke Partei in Israel, die kommunistische Partei in Israel an Gregor Gysi, der ihn kritisiert hat wegen seiner Position über Palästina. Er hat natürlich diesen Brief ignoriert. Also was die Leute in Palästina und in Israel denken, ist ihm egal. Und ich finde, es gibt einen Kleber, das ich als Rätsel finde. Es gibt ein paar solche Kleber in Heidelberg. Das steht israelische Antifa, also nicht jüdische Antifa, das ist eine Gruppe, die wir beide kennen, sondern israelische Antifa. Mhm. Und es steht auch auf Hebräisch auf diese Aufkleber, aber es gibt auch eine israelische Fahne drauf. Und ich glaube, niemand in der echten israelischen Antifa würde akzeptieren, dass eine Nationalflagge auf der Kleber stehen wird. Natürlich nicht eine Fahne, die steht für Apartheid. Ja. Also eine Fahne mit religiösen Symbolen, die nur jüdische Menschen damit identifizieren können. Und ich frage mich, wie haben die Antideutsche jemanden, der Hebräisch kann, getrickt, sodass sie diesen Text an ihn gegeben haben und dann wurde das mit einer israelischen Fahne zusammengeklebt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, generell macht es natürlich, ist es vielleicht, wenn man hier sozialisiert wird, auch als hebräisch sprechende Person oder vielleicht auch als eher so liberaler Israeli, der aber schon so liberal-zionistisch eher ist, dass da schon Bezüge entstehen können, ne? Dass man diese Gruppen vielleicht auch unterstützt. Ich meine, viele, wir wissen das von der Frage von Labour in England oder der Dokumentation zu den Vorgängen dort von Al Jazeera.
The Lobby.
The Lobby, ja. Genau. Es natürlich auch Lobbyanstrengungen gibt, dass es immer wieder Organisationen gibt. Die israelische Regierung hat natürlich auch ein großes finanzielles Budget locker gemacht für solche Fragen. Aber ich glaube eben, in Deutschland ist es gar nicht so nötig, ne? Also ja. In diese Räume überhaupt vorzudringen. Und deswegen, genau, sollten wir halt aufpassen, dass wir das nicht alles so in die Richtung immer mystifizieren müssen oder so, ne? Also wie gesagt, ich glaube, es ist meistens wirklich in Deutschland eher unnötig, das überhaupt finanziell zu konstruieren oder aufzubauen, weil es eben strukturell in Deutschland eben einen Vorteil für prozionistische Positionen insgesamt einfach gibt.
Ja, also viel deutlicher als in Großbritannien, absolut. Ja. Und Großbritannien auch verdient nicht so viel Geld aus dem Verkauf von Waffen an der israelischen Armee wie Deutschland.
Ja.
Also das spielt hier auch eine Rolle. Aber das ist vielleicht ein ganz anderes Gespräch. Ich wollte eine letzte Frage stellen über den internationalen Strafgerichtshof. Die Stadt Israel anerkennt den internationalen Strafgerichtshof nicht und sagt, wir kooperieren mit der Untersuchung gar nicht, mit der Forschung.
Ja.
Aber trotzdem ist die Stadt Israel in der Lage, ihre Position zu verteidigen, dadurch sie die Informationen oder die Positionen an die deutsche Regierung liefern und Außenminister Heiko Maas geht vor dem Internationalen Strafgerichtshof und sagt, die Israelis aber behaupten so und so, also in ihrem Namen. Was können und sollen wir in Deutschland machen? Ich stelle diese Frage, weil ich finde, dass es hat etwas mit Imperialismus zu tun. Mit dem deutschen Imperialismus und die Rolle, dass Deutschland nutzt ihre Mitgliedschaft in der Internationalen Strafgerichtshof nicht, um Gerechtigkeit zu erreichen, sondern um Gerechtigkeit zu vermeiden. Ja. Und deswegen kommt die Frage, was können wir damit tun? Was sollen wir damit tun?
Ja, also erstmal ist natürlich eine Frage von der Kraft auch in der Bewegung. Und auf der Bewegungsebene und da ist eben zu sehen, dass es in Deutschland immer schwierig war, eine breite Palästina-Solidaritätskampagne aufzubauen und eine Bewegung, wie es jetzt zum Beispiel in England ja völlig anders aussieht, ja, im Vergleich. Und dass es daran auf jeden Fall so ein bisschen hapert, um bei diesen Fragen Druck zu machen. Und das sehen wir auch, um jetzt wieder die Brücke zu spannen zu dem, was wir auch vorher zu Waffenexporten etc. gesagt haben. Also dass dass ja in England auch in regelmäßigen Abständen eigentlich dann Waffengeschäfte eben angegangen werden, angeprangert werden, aber auch aktiv in der Praxis die entsprechenden Gebäude blockiert werden etc. und besetzt werden von linken Aktivisten, sogar von Extinction Rebellion, ja, in England. Und das ist in Deutschland natürlich überhaupt nicht in dem Vergleich wahrzunehmen. Und es ist so eine generelle Schwäche eigentlich, in der deutschen Linken auch mit dem deutschen Imperialismus umzugehen, habe ich das Gefühl. Also ich finde, der deutsche Imperialismus hat so eine Stärke, sich sehr stark in der eigenen Gesellschaft ideologisch zu legitimieren und sehr schlüssig. Eben mit diesem ganzen Gequatsche, was im Widerspruch dazu steht, dass man sich natürlich nicht effektiv für Gerechtigkeit in der Welt einsetzt, aber dass immer geredet wird von Verantwortung übernehmen. Wir müssen als Deutsche wieder Verantwortung übernehmen in der Welt. Auslandseinsätze, ja, sollte man schon machen und eben hier und da unterstützen für den Frieden quasi, ne? Also dieses typische Orwellsche Ding, aber eben genau, weil wir aus dem Holocaust als Deutsche ja so viel gelernt haben. Also dass wir ja wirklich eine Pervertierung auch der Geschichte ist und so ein bisschen so eine Umdrehung und Verdrehung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem hier. Und deswegen bräuchte man erstmal so wirklich eine allgemein stärkere Antikriegsbewegung in Deutschland. Aber auch, dass beispielsweise die Bewegungen, die hier groß sind, sich mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen. wie Fridays for Future, wo es aber durchaus auch Entwicklungen dahin gab, ne? Wenn man über globalen Süden oder so spricht und solche Fragen sich in Folge von Black Lives Matter mit Rassismus auseinandersetzt. Und ich glaube, diese ganzen migrantischen Selbstorganisierungen, die entstanden sind, außerparteilich, außerparlamentarisch auch, dass die durchaus Faktor sein können, dass die auch Einfluss nehmen können in solchen Bewegungen und müssen. Ich finde, insgesamt sind die Entwicklungen doch eher positiv in diese Richtung, was so einen Bewegungsaufbau angeht und was eine Organisierung in die Richtung angeht. Klar, man wird immer noch hart angegriffen. Klar wird immer noch versucht, die Gruppen und Orgas, die sich dazu klar zu positionieren, eben zum Schweigen zu bringen. Aber schrittweise wird es auch immer schwieriger, Leute zum Schweigen zu bringen. Und schrittweise wird dann eben die solidarische Verknüpfung, Vernetzung und der Rückhalt für solche Gruppen auch wieder stärker. Und die jüngere Generation, wie ich das so in meiner Praxis erlebt habe, die sind auch nicht mehr so empfänglich für diese eher systemtragenden und im Endeffekt sehr deutschen, antideutschen Positionen. Das geht so ein bisschen davon weg, habe ich das Gefühl. Und das sind auf jeden Fall positive Entwicklungen in diese Richtung, die auch hier wieder Palästina-Solidarität eigentlich als Grundpfeiler auch linker Politik und linker Positionierung und eines solidarischen Internationalismus, der mit den Unterdrückten steht, die sich dahin entwickeln. Und ich glaube, genau, da sollten wir auf jeden Fall weiter dran arbeiten, versuchen, Bündnisse zu schmieden, sich nicht einschüchtern lassen, weil auch wir gerade, würde ich sagen, als palästinensische Personen, auch als Palästiner spricht, sind eben so ein bisschen ein Dorn in dem Fleisch dieser deutschen imperialistischen Ideologie und der neuen Vormachtstellung, weil es eben so ein bisschen die Widersprüche aufreißt. Es ist anscheinend doch nicht alles richtig. Es ist nicht alles gut. Es ist nicht alles gerecht, was da passiert. Wenn man sagt, die deutsche Staatsräson heute ist Israel und wir haben so viel aus dem Holocaust gelernt, dass wir jetzt eben die Regierung dort bedingungslos unterstützen. Und Entwicklungen wie eben der neue Bericht von Human Rights Watch als einer der größten und einflussreichsten regierungsunabhängigen Menschenrechtsorganisationen, der eben Israel Apartheid vorwirft, der bringt das Ganze wieder so ein bisschen ins Wanken. Es waren palästinensische Stimmen, die das zum Großteil eben immer wieder stark gemacht haben, die da immer wieder gesagt haben, das ist Apartheid, das entspricht dem Verbrechen der Apartheid, das ist ein Apartheid-System. Und jetzt wird es so langsam international eigentlich im offiziellen Diskurs auch gefahren und analytisch im Detail begründet, mit all den Gründen, die wir schon längst kannten, die wir auch alle schon längst genannt haben. Und da gerät, glaube ich, gerade viel ins Wanken. Und ihnen fehlen auch so ein bisschen die Argumente, um das alles zu legitimieren. Wir haben noch einen weiten, steinigen Weg vor uns auf jeden Fall. Aber genau, ich sag mal, Pessimismus des Intellekts, aber Optimismus des Willens. Und wir gehen weiter nach vorne und versuchen, diese Stimmen hörbar zu machen.
Ramzi, danke sehr für deine Zeit.
Alles klar, ich war gern hier. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang auch weiterreden über verschiedene Fragen, weil es doch immer sehr komplex ist und sehr viel zu sagen gibt. Aber danke auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir sehr gut gefallen.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wochentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in den Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören. Ah, ja, Saadi, Palestini, ah.